Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich begrüßen zu dieser sechsten Stunde im Rahmen der Einheit zu den Propheten des Alten Bundes. Mein Gruß geht an euch und Sie hier im Gemeindesaal, aber natürlich auch immer wieder auf all die Geschwister, die uns über Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Ja, heute wollen wir und werden wir uns dem Jeremia zuwenden. Ich leite das hier immer so ein bisschen ein zu Beginn der Bibelstunde, dass ich immer noch mal sage, ja, wenn ihr die Zettel braucht, heute sind es vier, hat schon Beschwerden gegeben, die sind nicht richtig nummeriert und alles hier halt. Beim nächsten Mal werden es wieder weniger. Aber wer die aus dem Internet gerne haben möchte, immer wieder einfach Anruf bei Frau Gessler im Gemeindebüro, dann kriegt man sie zugeschickt per Post oder eben per E-Mail. Ja, und das Zweite, wir haben ja in dieser Einheit, das heißt, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich gesagt habe, bevor ich dann hier die eine große Definition und Erklärung mache, was denn Propheten sind, das werde ich dann in der letzten Stunde versuchen nachzuholen, wollen wir uns so Step by Step pro Stunde jeweils immer so ein Thema vornehmen, mit dem wir dann uns vor Augen stellen lassen, was prophetischen Dienst ausmacht, vor allen Dingen im Alten Bund, aber auch später dann im Neuen Bund halt, was tut so ein Prophet, was hat er zu machen, worauf kommt es an im prophetischen Dienst. Wir hatten in der ersten Stunde darüber gesprochen, dass es eben so ist, dass Propheten berufen sind. Wir hatten in der zweiten Stunde darüber gesprochen, dass das A und O des prophetischen Dienstes der Gehorsam ist. In der dritten Stunde ging es um das Gespräch mit Gott, dass der Prophet eben im Austausch mit Gott stehen muss, dass er ihn anspricht und dass er quasi nur Sprachrohr des lebendigen Gottes ist. Wir haben in der vierten Stunde darüber gesprochen, dass eben die Propheten im Alten Bund eben auch Wunder getan haben. In der letzten Stunde zu Jesaja hatten wir uns dem zugewandt, dass der gesamte prophetische Dienst immer wieder auf Jesus auch hinausgerichtet ist, dass eine Weissagung auf Jesus ist. Und heute wollen wir uns einem ganz anderen Element zuwenden, nämlich das, was so das Ergehen des Propheten dann auch angeht, dass das durch den prophetischen Dienst eben immer wieder auch mit Leiden verbunden ist. Und da gibt es eben keinen anderen, der exemplarischer dastehen könnte als Jeremia, aber das gilt abgestuft auch für all die anderen Propheten, vor allen Dingen für die, die auch das Leben lassen mussten im Dienst, dass wir eben uns heute beschäftigen wollen mit dem Leiden im Dienst. Das ist in diesem sehr umfänglichen Jeremia-Buch mithin das Thema vielleicht, neben den ganzen Gerichtsworten, die Jeremia ausrichtet an das Volk Juda, eben das, was er persönlich zu erleiden hat. Und ich habe uns da eine Andacht mitgebracht, die sogenannte vierte Konfession. Das sind so ganz besondere Texte, da werde ich gleich noch was zu sagen, halt aus dem Jeremia-Buch. Im 20. Kapitel wollen wir fünf Verse hören, die Verse 7 bis 11. Da sagt Jeremia: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Und es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Feinde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend unter deinem Wort versammeln dürfen, dass wir zusammenkommen dürften hier in deinem Haus, zusammenkommen dürfen an den Geräten, Herr. Und wir wollen uns jetzt darüber Gedanken machen in der Andacht, aber auch über den ganzen Verlauf der Bibelstunde, was es heißt, eben auch darunter zu leiden, wenn man für deine Sache eintritt, deiner Sache dient, insbesondere wenn man, wie damals die Propheten des Alten Bundes, so klar und deutlich einfach auch dein Wort an das Volk ausrichten musste. Und wir wollen dich bitten jetzt für die Andacht, wir wollen dich bitten für die gesamte Wortbetrachtung des Abends einfach um dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren und vor allen Dingen dein Segnen, dass jeder Einzelne etwas mitnehmen kann. Damit das geschieht und passiert, dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung durch den Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Über Jeremias Dienst, so habe ich das überschrieben, drei Punkte: Jeremia überredet, Jeremia überfordert, Jeremia überwältigt. Jeremia überredet. So sagt er das ganz offen hier, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Also da spricht der Prophet über das, was er im Namen Gottes macht. Normal würden wir ja erwarten, da muss ja einer sagen, der Job aller Jobs, nicht Pharao in Ägypten, nicht König in Juda, ich darf Prophet des Allmächtigen sein und ich darf sein Wort verkündigen. Was für eine Ehre, was für ein Privileg, dass ich das tun darf. Das ist die Auszeichnung über allen Auszeichnungen, dass ich berufen bin, dass ich ausgesondert bin vom Mutterleib, dass er mich damit betraut, dass ich das weiterzugeben habe. Normalerweise müsste man, wenn man es versteht, richtig versteht, was hier passiert, einfach in die Hände klatschen, nur fröhlich sein. Aber so ist es bei Jeremia nicht, sondern sein Prophetendienst ist für ihn etwas ganz Furchtbares. Er ist, das werden wir gleich sehen, komplett überfordert, er will das nicht. Im weiteren Verlauf dieser vierten Konfession verflucht er den Tag seiner Geburt, weil alles so furchtbar ist um ihn herum. Und er hat ein Nein zu seinem Dienst. Das, was er hier sagt, das hat einen absolut negativen Touch hier. Du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Das klingt so, wie wenn man so einen windigen Versicherungsvertreter zu Hause zu Besuch hatte halt, ne? Und der hat einem dann so drei Policen aufs Auge geklemmt halt und drei Tage später kommt der Schwiegersohn, der erklärt einem, da hast du nur Mist gemacht, Schwiegervater, ja, der hat mich so eingelullt, ne? Und dann ist man hinterher sauer, ja, der hat mich überredet, ja, aber ich blöd, man hat mich überreden lassen, ja. Also diesen Touch hat dieses Wort und genauso ist es auch so gemeint, so nach dem Motto, ja, ich bin in den Dienst getreten halt und du hast mich dazu überredet halt zu sagen. Der lebendige Gott überredet, so nach dem Motto, als hätte er ihn so halb um die Ecke geschoben. Aber er hatte eben nicht ja, die Kenntnis dessen, was ihn erwarten würde, ob seines Dienstes halt. Und das bringt die Bibel hier klar zum Ausdruck. Und wenn wir nachher diese anderen Konfessionen zum Teil zumindest lesen, dann wird es noch härter, noch brutaler. Mit all der Klage, die hier Jeremia führt, er hat ja auch noch ein eigenes Buch, nicht nur das Prophetenbuch, er hat ja auch die Klagelieder. Und das ist mir etwas sehr Trostreiches, dass wir hier nicht so eine, ich sag mal, fast schon pathologisch, pietistisch verkrampfte Frömmigkeit haben, die es nicht erlaubt, irgendwie Dinge kritisch gegenüber Gott auszusprechen, sondern das hält unser Gott aus, wenn wir im Amt, am Dienst ein Stück weit verzweifelt sind. Dass wir die Dinge auch aussprechen dürfen. Dass, wenn es uns nicht gut geht, dass wir nicht nur die Lob- und Danklieder singen, sondern dass wir auch klagen dürfen, dass wir das auch so aussprechen dürfen, wie wir das empfinden. Es ist ja eh so, wenn wir es im Herzen empfinden, dann weiß es der lebendige Gott ja eh. Also unserer Ehefrau können wir was vormachen, wenn wir da sagen, Schatz, Essen hat super geschmeckt, ne? Wir haben es kaum runterbekommen, halt, die wird vielleicht dran glauben. Halt. Aber bei unserem Herrn ist es unmöglich, wir können ihn nicht belügen. Er weiß das halt. Und das ist eben das, was Jeremia hier auch dann auslebt. Bei all dem, was natürlich furchtbar ist für die Umstände seines Dienstes halt und dass er das so empfindet, dass das für ihn so eine Leidensexistenz ist in dem, was er tut. Aber er kann es vor dem lebendigen Gott aussprechen. Er spricht es eben aus, ich bin überredet worden. Und wie gesagt, da schwingt keinerlei Begeisterung mit. Da ist nicht irgendwie ein Loblied auf das Amt, was er zu tragen kann, sondern da wird schon deutlich, all die Last, die er in dem zu tragen hat, was dort ist. Das erste, Jeremia überredet. Ein zweites, Jeremia überfordert. Jeremia muss Dinge sagen, die die Menschen nicht hören wollen und die ihnen gegen den Strich gehen, die sie anklagen, die nicht kompatibel sind mit dem, was Mainstream damals so um 590 vor Christus gewesen ist. Er muss das Wort Gottes ausrichten. Und das bedeutet, er muss, so sagt er das hier im Vers 8, Frevel und Gewalt rufen. Aber damit wird das Herrn Wort für ihn zum Spott. Weil er zu diesem Wort steht, weil er das so ausrichtet, deshalb wird er von der Umwelt verfolgt. Da werden wir gleich auch noch einiges zu hören halt, dass er sozial ausgegrenzt wird, dass Menschen, das haben wir auch hier schon gelesen, versuchen ihn umzubringen halt, die wollen ihn töten halt. Das ist etwas ganz, ganz Furchtbares, was er erlebt. Aber das ist das, wo er als Prophet hineingestellt wird, in diese Profession, in diese Berufung. Es gibt Berufe, die sind eben keine Berufe, ganz normal, wo man sagt, ja, das mache ich jetzt eben von 8 Uhr bis 16 Uhr, Hauptsache ich habe meine Kohle Also wenn ich am Finanzamt arbeite oder wenn ich, was weiß ich, hier ein Auto zusammenschraube, das ist wichtig. Wir brauchen gute Kfz-Mechaniker, wir brauchen auch gute Leute am Finanzamt. Aber das sind keine Professionen, keine Berufungen. Berufung, Profession heißt, du musst etwas tun, nicht um der Menschen willen, sondern um der Sache selber. Du musst dich zum Teil auch gegen die Menschen stellen. Also eine Profession ist beispielsweise, ein Richter ist eine Profession. Ein Arzt ist eine Profession, ein Pastor ist eine Profession. Wir müssen den Menschen nicht das sagen, was sie hören wollen, sondern was sie hören müssen. Deshalb ist es manchmal auch sehr unangenehm vor Gericht, weil einem dann einer erklärt, was richtig und falsch war. Deshalb ist es manchmal auch unangenehm beim Arzt, weil der mir erklärt hier, die 5 Flaschen Wein in der Woche, die sind nicht in Ordnung. Du musst deinen Lebensstil ändern. Und deshalb ist es auch manchmal unter der Kanzel nicht ganz angenehm, wenn man mit dem Wort Gottes in Konfrontation kommt halt. Und wenn man das dann in Klarheit macht, dann führt es dazu, dass die Reaktionen bei den Menschen nicht immer nur Applaus sind. Eigentlich sollte man dankbar sein, wenn man einen gerechten Richter hat, wenn man einen guten Arzt hat, der einem wirklich die Wahrheit sagt und nicht irgendeinem was vorlügt. Und auch, dass man jemanden hat, der einem das Wort Gottes klar und deutlich sagt. Aber so ist nicht die Welt. Und für den Propheten ist es so, er hat den Menschen nicht den Honig der Welt zu geben, sondern das Salz der Erde. Und das ist bekanntlich bitter. Und das ist das, was dazu führt, dass in dem Dienst man manchmal überfordert ist, weil man eben dann die Anfechtungen zu tragen hat, die aus der Welt kommen. Aber das ist das, was wir zu tun haben als Propheten, als Pastoren, dass wir sagen müssen, wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, dass wir sagen können, ja, wir gucken auf das, wo die Leute maximalen Applaus spenden, sondern wir gucken auf das, was eben der Auftrag ist, was das ist, was Gott sagt. Aber das führt dazu, dass es diejenigen, die es zu tun haben, manchmal überfordert, weil es dich in Extremsituationen bringt, eben wie Jeremia hier. In Galater 6 heißt es, durch das Kreuz Christi ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Und das ist so, dass der Bote des Wortes Gottes, der Bote des Kreuzes, auch kreuzförmig gestaltet wird. Das ist so ein altes Pietistenwort, nicht? Also wenn du die Botschaft des Kreuzes bringst, dann wirst du kreuzförmig gestaltet. Apostolische Existenz, also prophetische Existenz, ist und wird immer leidende Existenz sein. Und das führt natürlich dazu, dass du in Extremsituationen gestellt wirst, die häufig überfordernd für dich sind. Und das erlebt Jeremia hier auch. Übrigens nicht nur Jeremia, wir haben ja über den Elia auch gesprochen. Der ist auch ab einem gewissen Punkt bei all seiner Härte, bei all seiner Stärke überfordert. Er kann nicht mehr, merkt einfach dieser Widerstand, gegen den er anrennt in der Welt. Das ist einfach unwahrscheinlich viel, was man hier im Dienst zu tragen hat. Jeremia überfordert. Aber auch ein drittes für seinen Dienst. Er ist überwältigt. Er ist überwältigt von zwei Dingen. Einmal ist er überwältigt vom Wort Gottes. Jetzt fasst er den Entschluss, ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß den ganzen Krempel hin. Ja, das war's. Es ist so unangenehm, das verlangt mir so viel ab. Ich bin so überfordert mit der Situation. Der Herr hat mich überredet, ich mache nicht mehr weiter. So heißt es hier im Vers 9. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Ja, das ist jetzt so das, was er sich vorgenommen hat. Und dann kommt es aber, und das ist so dieses wunderschöne Element in dieser Geschichte halt, in dieser Konfession. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Also er fasst den Beschluss, ich mache es nicht mehr, aber das Wort ist ja lebendig. Das ist ja nicht irgendwie, wo du sagst, ja, ich bin Staubsaugervertreter halt und jetzt höre ich auf, hier an den Türen zu klingeln, ich mache jetzt was anderes, sondern du bist Bote des lebendigen Gottes und dann gehörst du diesem Gott. Und das Wort hat dich erreicht und das Wort ist was anderes eben als irgend so ein Vertrag, den ich über ein Haushaltsgerät abschließen kann, sondern das ist etwas, was etwas mit dir macht einfach. Es brennt in ihm. Das Wort Gottes ist stärker und er kann es nicht. Er kann einfach nicht. Er kann nicht predigen. Das funktioniert nicht. Er ist Diener des Wortes Gottes und als solches, so hart es ist, kann er nicht schweigen. Das sind so Dinge, die immer wieder einfach auch prophetischen Dienst ausmachen, halt zu sagen, dass eben nicht geschwiegen werden kann, wo man sagt, eigentlich Klappe halten. Also Paul Schneider, wir kennen alle den großen Prediger, der da noch vor dem Zweiten Weltkrieg abgeschlachtet wurde von den Nationalsozialisten halt. Und der ist auf einer Beerdigung eines seiner Konfirmanden, der ist gestorben und der war auch in der Hitlerjugend halt und dann beerdigt er und dann stellt sich so ein dreckiger Nazi hin und sagt, er ist jetzt im Sturmhorst Wessel in Walhalla. Und dreckige, verlogene, falsche, heidnische Aussage. Und dann hätte er einfach nur die Klappe halten müssen. Hätte einfach sagen müssen, ja gut, das sagt eben dieser blöde NS-Scherge, halt habe ich nichts mehr zu tun. Und dann widerspricht er am Friedhof und sagt, das stimmt alles so nicht. Und wird zwei Tage später verhaftet, geht ins Konzentrationslager mit allem, was das bedeutet. Mit 6 Kindern wird dann schließlich zusammengeschlagen, totgeschlagen. Also unfassbar, was die mit dem gemacht haben, zu sagen. Aber er konnte nicht. Der konnte nicht, weil das Wort Gottes, und das ist genau der Kern bei Paul Schneider auch gewesen, er konnte nicht das Wort Gottes verschweigen. Auch als dann später in Buchenwald, als er den Leuten an den Gefangenen die Worte Gottes zugerufen hat, er konnte nicht aufhören zu predigen, ging nicht. Obwohl es so viel Negatives gebracht hat, obwohl es ihn so an den Rand gebracht hat, zu sagen, geht nicht. Und das ist das, was einfach das lebendige Wort Gottes tut. Wenn du von dem erreicht bist, dann macht das etwas mit dir und dann ist das, was draußen ist, nicht mehr das alles Entscheidende, sondern was in dir selber passiert mit dem Wort, dann kannst du nicht schweigen, dann nimmst du selbst diese furchtbaren Konsequenzen in Kauf. Das ist, wie gesagt, auf der einen Seite furchtbar, aber eben auch wunderschön, um zu sehen, die Lebendigkeit des Wortes Gottes, ich konnte es nicht verschweigen. Aber er ist nicht nur überwältigt davon, dass das Wort Gottes ist, sondern in all dem Elend, und damit schließt dieser Text, den ich mitgebracht habe, den ich rausgebrochen habe, eben auch, dass Jeremia zu der Überzeugung kommt und weiß, in all dem Furchtbaren, er ist dabei, Gott geht mit mir, er ist bei mir. So heißt es im Vers 11, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. In all seinem Elend, in all seiner Verzweiflung, in all den Nöten darf er eins wissen, die Nähe des lebendigen Gottes ist da. Ich bin nicht alleine. Und das ist das, worauf wir uns auch verlassen dürfen, wenn wir für Gott unterwegs sind. Es ist uns nicht verheißen, halt, dass wir das große Glück auf Erden dann finden, dass wir die beste Gesundheit haben, die tollste Ehe führen. Es ist nicht mal Erfolg unserer Verkündigung uns verheißen. Es kann sein, dass wir nur zur Verstockung predigen, gegen die Leute anlaufen. So ist es bei Jeremia gewesen. Halt. Die haben es nicht hören wollen. So vollmächtig dieser Mann gepredigt hat, er hat nicht mehr Erfolg bei dem, was da ist. Zumindest nicht sichtbar, verifizierbar. Aber das, worauf wir uns verlassen können, ist das Damitsein, das Dabeisein, das Mitgehen des lebendigen Gottes. Und darauf kommt es an. Und das ist auch immer wieder Zeugnis von Menschen, die in tiefster Not waren, die prophetischen Dienst gemacht haben. Halt Paulus, der im Gefängnis sitzt und sagt, alle sind so von mir fortgelaufen, der römische Staat verfolgt mich hier und niemand steht mir bei. Aber der Herr stand mir bei. Der Herr ist bei mir, das zu wissen. Man ist nicht alleine, sondern der Herr ist bei einem und das überwältigt einen nochmal ganz anderes bei all den Überforderungen, bei all den Überreden, was man empfindet. Dass diese drei Punkte aus dem Dienst Jeremias überredet, überfordert, überwältigt. Amen. Nun Gott stille werden und nochmal beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns in der Andacht den Jeremia nochmal vor Augen gestellt hast mit all dem, was es bedeutet, eben auch für dich Dienst zu tun. Dass es eben nicht nur immer vergnügungssteuerpflichtig ist, dass man nicht nur die Freuden darin hat, sondern dass, wenn man es ernst nimmt, dass das auch starke Überlastung mit sich bringt, Überforderungen, Herr. Dass es eben den ganzen Mann fordert, so wie wir es bei Jeremia gesehen haben, Herr. Aber danke, dass wir wissen dürfen, dass, wenn wir das auch erleben dürfen, in der Nachfolge stehend, Herr, dass wir wissen dürfen, wir sind nie alleine. Du bist bei uns, du gehst mit uns, Herr, so wie du es verheißen hast, auch im Tauf- und Missionsbefehl, Herr. Danke dafür, dass du da bist und danke, dass du mit uns gehst. Wir loben und preisen dich darüber. Amen. So. Einiges zum Leben Jeremias, Steckbrief Jeremia, so sage ich das ja immer. Um das ein bisschen zeitlich einzuordnen, Jeremia ist etwa so 650 vor Christus geboren worden, ist als relativ junger Mann berufen worden und hat dann sehr lange Zeit gedient, also ein Wirkzeitraum von über 40 Jahren halt. Wenn man das im Buch so zuordnet, im Jeremia-Buch, dann merkt man so die unterschiedlichen Epochen. Ich habe das auch mal aufgeteilt hier, dass in der Theologie, wenn man das so zuordnen will, so 4 Epochen seines Dienstes dokumentiert sind. Dazwischen gibt es immer wieder Jahre dessen, wo einfach nichts zumindest direkt überliefert ist. Das ist einmal die Frühzeitverkündigung, das fällt noch hinein in die Zeit Josias Reform, der da noch ein gläubiger König gewesen ist, wo vieles noch gut war in Israel, wo Jeremia auch andere Zeiten gesehen hat als das, was später kommt. Dann haben wir die Regierungszeit Joachims halt bis zur ersten Eroberung Jerusalems. Jerusalem ist ja zweimal erobert worden halt, die Finale dann 587 halt mit der großen Deportation, aber schon vorher, wo dann eben auch Daniel beispielsweise dabei gewesen ist. Das hat er auch mitbekommen halt, wo die Tempelrede gehalten wird halt, wo er gegen Joachim sich wendet halt, die kurze Regierungszeit der König, der später begnadigt wird. Dann kommt diese Wirkungszeit dieser 10 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Eroberung Jerusalems. Und schließlich wird ganz viel erzählt, eben auch biografisch über ihn, was passiert, als Jerusalem gefallen wird, unmittelbar davor, wie er dann verschleppt wird, wie es dann weitergeht in Jerusalem, wie er nach Ägypten gebracht wird. Also das ist alles in dem Schluss seines Lebens sehr, sehr dramatisch. Jeremia selber war vermutlich kein Priester, hat aber vermutlich aus priesterlichem Geschlecht gestammt. Er kommt aus Anatot, das ist ein Ort so relativ nah bei Jerusalem, nordöstlich von Jerusalem, kam aber aus dem Dorf halt, ne? Also ist nicht hier in der großen Stadt Jerusalem beheimatet halt. Das vielleicht auch so ein Stück weit Fremdheit, wenn man irgendwo vom Dorf, vom Lande in die große Stadt kommt. Da kann ich auch ein Lied von singen halt, ne? Da muss man sich so ein bisschen orientieren, auch in seiner Theologie. Die Stadtmenschen sind schon anders. Und das fällt ihm immer wieder, denke ich, auch auf die Füße, dass er da nicht so richtig den Ton trifft halt, gerade auch bei den etablierten Theologen, dem etablierten Priestertum halt. Denn die verfolgen ihn, er wird gefesselt, er wird gefoltert, er wird geschlagen, er wird in die Zisterne geschmissen, da ist er fast verhungert halt. Also er hat furchtbare Dinge, die er erlebt, er muss sich verstecken halt. Als dann schließlich die Befreiung Jerusalems ist halt, da wird er nicht deportiert, die lassen ihn da. Die Babylonier, die wissen, das ist einer der Guten halt, ne, der hat sich nicht gegen uns gestellt halt. Aber die übrig gebliebenen, die da noch so in der im Versteck sind halt und sowas, die verschleppen ihn dann mit halt nach Ägypten, weil sie denken, da ist es gut. Aber er hat gewarnt, geht nicht nach Ägypten, das gibt eine Katastrophe halt. Also es ist ganz, 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 ganz schwierig, was er erleben muss halt. Er ist der Prophet des Leidens halt. Also das ist immer wieder auch in den Darstellungen, beispielsweise in Rom, Sixtinische Kapelle, wenn man sieht, wie da unter dem Deckengemälde da die Propheten, da sind sie alle dargestellt. Und da ist er der absolut leidende Prophet halt, der so viel eben in seinem Leben erfahren muss halt, so viele Niederschläge, wo so nichts Positives ist im Sinne zu sagen, Mensch, da wäre so ein bisschen Vergeltung, wenn man Hiob denken halt, der auch Schlimmes und Furchtbares erlebt, aber dann kommt zum Schluss das Happy End, das bleibt bei Jeremia alles aus. Eine Sache möchte ich erwähnen zu seinem Leben noch, das ist ganz interessant im Jeremia-Buch, dass sein Schreiber, quasi sein Mitarbeiter, der das Jeremia-Buch zu Papier bringt, dass der an zahlreichen Stellen erwähnt wird, und das ist der Baruch. Baruch heißt so viel wie Segen, der Gesegnete, Barach halt zu sehen, und er war in hoher Funktion beim König. Das ist auch seltsam, dass der sein Schreiber wiederum ganz oben in der Politik gewesen ist. Aber so ist das manchmal eben bei Gott, wie er wirkt, wie er dann Dinge auch dann stellt, dass dieser hohe Beamte am Königshof des Zedekias, dass der eben Schreiber von Jeremia gewesen ist. Und dieser Schreiber, diesem Schreiber wird ein ganzes Kapitel in der Bibel gewidmet. Deshalb sage ich das auch, das ist nicht nur eine Erwähnung, sondern das ist außergewöhnlich bei den Prophetensprüchen, die ja sonst sich entweder an die Fremdvölker wenden oder an Juda, an Städte halt, aber dass diesem Baruch ein ganzes Kapitel in der Bibel gewidmet ist, zwar ganz kurz nur, das sind nur 5 Verse, und die will ich auch kurz mal vorlesen, Jeremia 45 zu sagen, so ein ganz eigener Spot auf einen, der das einfach nur geschrieben hat, dieses Buch. Da heißt es in Jeremia 45, dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias, redete, als er die Worte, wie Jeremia sie ihm sagte, auf eine Schriftrolle schrieb. Im 4. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Sohnes von Juda. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du sprichst, wehe mir. Wie hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerz hinzugefügt? Ich seufze mich müde und finde keine Ruhe. Sage ihm, so spricht der Herr, siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein, was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, nämlich dies mein ganzes Land. Und du begehrst für dich große Dinge, begehre es nicht, denn siehe, ich will Unheil kommen lassen über alles Fleisch, spricht der Herr, aber dein Leben sollst du wie eine Beute davonbringen, an welchen Ort du auch ziehst. Also so ein ganz tolles Wort, zu sagen, ganz persönlicher Zuspruch in der Bibel. Also nicht nur toll, weil wir hier sehen, wie auch Bibel überliefert worden ist, das ist schon historisch ganz richtig und toll, dieser Baruch, aber eben auch zu wissen halt, da ist auch einer, der in der Mitarbeiterschaft von Jeremia Leid trägt, der auch am Klagen ist und Gott ihm auf die Klage antwortet, dass er ihm zuspricht, du wirst dein Leben mitnehmen. Diese tolle Verheißung, so als letztes Wort, das ist ja auch was Christologisches halt, egal was kommt, wir werden unser Leben wie eine Beute davonbringen. Das ist ja auch das, was für uns gilt, bei all dem Schwierigen in dieser Welt. Am Ende vom Tag steht dieser Satz zu sagen, wir werden unsere Beute davonbringen, an welchen Ort wir auch segnen. Deshalb sind wir Gesegnete. Also es ist, habe ich mir überlegt, ich muss irgendwann mal eine Predigt über dieses eine Kapitel machen, über diesen Mitarbeiter. Also richtig klasse, der dem zugeordnet ist. Und das war so ein kleines Bonbon bei dem Jeremia, das zu seinem Leben und zu seinem Mitarbeiter. Ja, ich habe das eben schon gesagt, die Andacht, die ich gehalten habe zu Beginn, die kam aus Jeremia 20 und ist die vierte der Konfessionen Jeremias. Was bitteschön ist das denn? Die Konfessionen Jeremias, ja, das machen die Theologen immer gerne. Man muss ja zeigen, dass man Griechisch, Hebräisch, Latein gemacht hat. Deshalb knallt man überall zu allen Bezeichnungen irgendwas Fremdwörterisches dabei halt nicht, damit die Leute in der Gemeinde alles sagen, super, was die alles Ahnung haben. Also nichts Schlimmes, nichts, was krank macht, Konfession. Lateinisches Wort heißt so viel wie Bekenntnis. Kennen Sie oder ihr vielleicht von der Confessio Augustana, das ist ja eine der großen Bekenntnisschriften, halt 1530, hat sie Philipp Melanchthon geschrieben auf dem Reichstag in Augsburg halt, um zu zeigen, dass der Glaube der Lutheraner nichts gegen die Bibel ist, sondern dass er quasi nur den Glauben wieder dahin stellt, wie er laut der Bibel bezeugt wird halt, und ein Bekenntnis abzulegen. Und so hat man insgesamt fünf Bekenntnisse ausgemacht, die Jeremia ablegt. Aber das sind weniger Bekenntnisse im Sinne, dass gesagt wird, was ist richtiger Glaube, sondern es sind Bekenntnisse im Sinne der Klagepsalmen. Sie wissen, dass wir in den Psalmen sehr unterschiedliche Gattungen haben. Es gibt Lobpsalme, Dankpsalme, es gibt Geschichtspsalmen, es gibt Königspsalmen, es gibt Wallfahrtspsalmen, halt, also sehr verschiedene Gattungen und eben auch die Gattung der Klagepsalmen. Und genau in diese Gattung der Klagepsalmen gehören auch diese Konfessionen hinein, weil hier ein Bekenntnis ist, wie gesagt, nicht einer dogmatischen Richtigkeit, sondern eines persönlichen Befindens, dass jemand tatsächlich bekennt, wie ist denn mein Verhältnis mit Gott in dem, was ich tue, was erlebe ich persönlich. Also diese Konfessionen, die wir uns gleich noch ein bisschen dann auch im Detail angucken werden, dass ich sie vorlesen werde halt, sind im Prinzip persönliche Klagepsalmen über das, was das Ergehen für ihn als Prophet bedeutet. Und da könnte man jetzt sagen, naja, so ein Klagepsalm oder so eine Konfession, ja gut, das ist ja was ganz Individuelles, warum schreibt denn Gott das in die Bibel rein? Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass die Bibel diese Texte auch kennt, damit wir Sprachformen haben, mit denen wir auch unserem Leid, unserem Anliegen, wenn wir in der Tiefe sind, Ausdruck verleihen können. Das ist etwas ganz Wichtiges, auch wenn man traurig ist, wenn man etwas zu beklagen hat, dass man dann nicht suchen muss, wie sehen dann Dinge aus, sondern ich kann mich auf Altes, Bekanntes zurückwerfen. Das ist in der Trauerbewältigung etwas sehr Wichtiges, dass man traditionelle Formen hat. Also im alten Israel war es beispielsweise so, da gab es Klageweiber, da gab es Klageleute, da gab es Klagelieder, da hat man das Trauerbrot, die Totenklage, da gab es richtig standardisierte Programme, wie man Klagen oder wie man Trauer ausdrückt. Das haben wir früher hier auch gehabt in Deutschland. Also die Älteren erinnern sich noch vor 50 Jahren, also wenn dann jemand in der Familie starb, dann trugen alle schwarz. Die Ehefrau manchmal ein ganzes Leben schwarz, um zu zeigen, wo man ist. Da gab es gewisse Dinge, die die Nachbarn machten, die kamen, die hoben das Grab aus, das ist bestattet worden. Da gab es standardisierte Dinge, wo man hineinkam. Auch da gab es gewisse Texte, die beispielsweise gelesen wurden, wenn der Pastor ins Haus kam, zur Aussegnung halt, ist alles weggebrochen. Das haben wir heute nicht. Heute wird so schnell, schnell. Ich habe gestern noch jemanden beerdigt hier aus der Gemeinde halt. Ist die eigene Mutter nicht gekommen und die Geschwister? Niemand da? Ganz allein am Friedhof? Dann sind noch drei alte Bekannten auf einmal dann da gewesen. Der Bestatter sagte, sie werden ganz alleine sein am Friedhof, zu sagen, niemand da. Anonymes Grab, einfach so verscharrt, zack, das war es dann halt. Ne? Zu sagen, keine Farmen, Tod darf nicht mehr vorkommen in der Gesellschaft, alles so in die Anonymität nach hinten getreten. Und das tut Leuten nicht gut. Wenn man heute dann in der Psychotherapie oder in der Seelsorge ist, dann ist es häufig so, dass man Leuten wieder Sprachfähigkeit an die Hand geben muss, gerade wenn sie mit ihren Trauererfahrungen oder wenn sie mit ihren Klagen Gehör finden wollen. Und das bezieht sich jetzt auch nicht nur darauf, wenn jemand stirbt, sondern zum Beispiel auch, wenn die Ehe gescheitert ist halt. Ne? Das ist dann auch so eine Sache, dann, ja, wer will das denn noch hören halt? Ne? Welche Farmen gibt es denn, wenn da, was ist nicht, die Frau verlassen worden ist, der Mann hat sie mit einer anderen betrogen, jetzt ist sie auf einmal alleine halt zu sagen. Wo gibt es denn dann Farmen, wie ich mein Elend, meine Klage ausdrücken kann? Und die Bibel ist eben auch ein Trostbuch, das uns erlaubt, in Texten Widerhall zu finden, wo wir sagen, ja, in den Klagepsalmen, in den Konfessionen, ja, da finden wir uns wieder, oder den Klageliedern, die eben Jeremia geschrieben hat, das sind Erfahrungen, die mache ich auch. Und ich kann dann sehen, so ist es anderen Menschen auch gegangen, das ist ein Trost, aber ich sehe auch, was ihnen dann Hilfe gewesen ist. Also wir haben hier eben diese vierte Konfession gesehen, wo da er sagt, ich bin überredet worden, halt, ich bin überfordert, halt, aber dann sagt der Mensch, aber eins ist super, du bist mit mir, das erlebe ich halt. Und das ist dann halt tröstend, wenn man das erlebt. Das ist einfach nochmal so zum Kontext, warum es diese Konfessionen auch so gibt, warum ich denke, dass Gott schreibt es ja nicht daneben in der Bibel, darum da habe ich das reingeschrieben, aber so kann man sich das sehr gut erklären, dass diese Dinge auch einen breiten Raum einnehmen in biblischer Überlieferung. Also es gibt einen Haufen Klagepsalmen und auch wie gesagt hier in dem Jeremia-Buch ist das in einer großen Weise mit den Konfessionen. Und wie gesagt, es gibt noch das extra Buch der Klagelieder, eine ganz eigene Gattung, wo das eben genau auch nochmal thematisiert ist, weil eben Leben nicht nur ein Gehen über die Höhen ist, sondern weil wir immer wieder auch durch Tiefen müssen, weil wir enttäuscht werden von Leuten, weil uns Leute böse nachstellen, weil uns sozial was verwehrt wird, weil ein lieber Mensch stirbt halt. All das sind Dinge, die sind furchtbar schlimm und die führen Menschen in die tiefsten Tiefen hinein, wo man keinen Spaß mehr hat, selbst wenn man gesund ist oder einen Haufen Kohle hat, zu sagen, wo einfach ganz, ganz großer Schmerz ist. Und das wird letztlich in diesen Konfessionen und in diesen Klageliedern, in diesen Klagepsalmen verarbeitet halt. Und damit schenkt Gott uns auch ein Stück weit Verständnis für unsere Situation. Er gibt uns aber in diesen Dingen auch immer wieder Lösungsmöglichkeiten an die Hand. Ich werde jetzt mal ein bisschen was aus den Konfessionen lesen. Ich habe sie alle abgedruckt, deshalb ist es auch heute ein bisschen mehr Papier geworden halt. Ich lese mal die erste Konfession. Ich habe die so als Thema überschrieben, Klage über Mordversuch. Der Herr tat mir kund ihr Vorhaben, damit ich es wisse, und er zeigte es mir. Denn ich war wie ein argloses Lamm gewesen, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie gegen mich beratschlagt und gesagt hätten, lasst uns den Baum in seinem Saft verderben und ihn aus dem Land der Lebendigen ausrotten, dass seines Namens nimmermehr gedacht werde. Aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfest, lass mich sehen, wie du ihnen vergilst, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Darum spricht der Herr über die Männer von Anatot, die dir nach dem Leben trachten und sprechen, weissage nicht im Namen des Herrn, wenn du nicht von unseren Händen sterben willst. Darum spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will sie heimsuchen. Ihre junge Mannschaft soll mit dem Schwert getötet werden und ihre Söhne und Töchter sollen vor Hunger sterben, dass keiner von ihnen übrig bleiben wird. Denn ich will über die Männer von Anatot Unheil kommen lassen, in dem Jahr, da ich sie heimsuchen werde. Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht es doch den Gottlosen so gut und die Abtrünnigen haben alles in Fülle? Du pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und wachsen und bringen Frucht. Nah bist du ihrem Mund, aber fern von ihrem Herzen. Mich aber, Herr, kennst du und siehst mich und prüfst mein Herz vor dir. Reiße sie weg wie Schafe zum Schlachten und sondere sie aus, dass sie getötet werden. Wie lange soll das Land so trocken stehen und das Gras überall auf dem Felde verdorren? Wegen der Bosheit der Bewohner schwinden Vieh und Vögel dahin, denn man sagt, er weiß nicht, wie es uns gehen wird. Wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst. Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, was willst du tun im Dickicht des Jordans? Denn auch deine Brüder und deines Vaters Haus sind treulos, sie schreien hinter dir her aus vollem Halse. Darum traue ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Also tiefe Verzweiflung über das, was ihm hier widerfährt, der von Menschen verfolgt wird, die ihm verbieten wollen, zu predigen, wie er predigt, und die ihn umbringen wollen. Das wird klar thematisiert, und in diesem allem wendet er sich an Gott, den Richter. Das ist ihm dann Trost, da Zuflucht zu holen. Wir sehen aber trotzdem diese tiefe Verzweiflung, die in ihm ist. Die zweite Konfession, die Klage über die Einsamkeit im Angst. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Land. Habe ich doch weder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen, und doch flucht mir jedermann. Der Herr sprach: Wohlan, ich will etliche von euch übrig lassen, denen es wieder wohlgehen soll, und ich will euch Hilfe zukommen lassen in der Not und Angst unter den Feinden. Kann man Eisen zerbrechen, Eisen und Kupfer aus dem Norden? Ich will dein Gut und deine Schätze zum Raub geben als Lohn für all deine Sünden, die du in deinem ganzen Gebiet begangen hast. Und ich will dich zum Knecht deiner Feinde machen in einem Lande, das du nicht kennst, denn es ist das Feuer meines Zorns über euch angezündigt. Ach Herr, du weißt es, gedenke an mich und nimm dich meiner an. Räche mich an meinen Verfolgern. Lass mich nicht hinweggerafft werden, während du deinen Zorn über sie noch zurückhältst. Denn du weißt, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich habe mich nicht zu den Fröhlichen gesellt, noch mit ihnen gefreut, sondern saß einsam, gebeugt von deiner Hand. Denn du hattest mich erfüllt mit Grimm. Warum wäre doch mein Leiden so lange und sind meine Wunden so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Du bist mir geworden wie ein trügerischer Born, der nicht mehr quellen will. Darum spricht der Herr: Wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Und du sollst mein Prediger bleiben. Und wenn du recht redest und nicht leichtfertigst, so sollst du mein Mund sein. So sollen sie sich zu dir kehren, doch du kehre dich nicht zu ihnen. Denn ich mache dich für dieses Volk zu einer festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wieder dich streiten, so sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand des Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen. Auch hier wieder dieses Gespräch mit Gott, diese totale Verzweiflung. Er ist in der totalen Einsamkeit, es ist so furchtbar, und Gott sagt ihm wieder zu: Ich bin bei dir. Halte du dich nur zu mir, dieses Zurüsten halt. Und auch noch einmal, das sind Worte, die können wir uns auch mit hineinnehmen, wenn wir vielleicht nicht ganz so hart verfolgt sind. Aber wie mag das jemandem gehen, wenn er am Arbeitsplatz der Einzige ist, der an Jesus glaubt, und um einen rum nur Lästerer sind, mit all diesen Dingen zu sagen halt: Mensch, und Gott rüstet einen genau zu in so einer verzweifelten Situation. Also die Bibel ist da ganz offen und ehrlich und sagt ganz klar, das sind Schwierigkeiten, in denen wir stehen. So richtig wie auf dem Weg sind, so bevollmächtigt so einem Jeremia ist halt. Aber es verlangt uns einfach ganz, ganz vieles ab. Und vielleicht noch eine der fünf Konfessionen, die dritte, die vierte habe ich ja so halb vorgetragen, die fünfte müsst ihr dann mal zu Hause lesen halt. Die Klage über Nachstellung. Sie sprechen: Kommt, lasst uns gegen Jeremia Böses planen. Denn dem Priester wird es nicht fehlen an Weisung, nach dem Weisen an Rat, nach dem Propheten am Wort. Kommt, lasst uns ihn mit seinen eigenen Worten schlagen und nichts geben auf all seine Reden. Herr, habe Acht auf mich, höre die Stimme meiner Widersacher. Ist's recht, dass man Gutes mit Bösem vergilt? Denn sie haben mir eine Grube gegraben. Gedenke doch, wie ich vor dir gestanden bin, und für sie zum Besten zu reden und deinen Grimm von ihnen abzuwenden. So strafe nun ihre Kinder mit Hunger und gib sie dem Schwerte preis, dass sie Frauen kinderlos und Witwen seien und ihre Männer vom Tode getroffen und ihre junge Mannschaft im Krieg durch Schwert getötet werde. Das Geschrei aus ihren Häusern gehört werde, wenn du plötzliches Kriegsgeschrei über sie kommen lässt. Denn sie haben eine Grube gegraben, mich zu fangen, und meinen Füßen fallen gestellt. Aber du, Herr, kennst alle ihre Anschläge gegen mich, dass sie mich töten wollen. So vergib ihnen ihre Missetat nicht und tilge ihre Sünde nicht aus vor dir. Lass sie vor dir zum Fall kommen und handle an ihnen zur Zeit deines Zornes. Das sind schwere Worte, vergeltende Worte, Gerichtsworte. Es gibt ja auch Rachepsalmen, da fällt diese Konfession mit hinein. Aber auch das gehört mit dazu, dass wir in unserer Verzweiflung nicht selber das Gericht vollstrecken, sondern das wirklich Gott bringen und darauf vertrauen, dass er ein gerechter Richter ist und das Unheil, das uns angetan worden ist, dass das auch vergolten wird durch den lebendigen Gott. So wie es auch bei Matthäus 25 heißt, nicht? Wenn im Weltgericht dann eines Tages Jesus sagen wird, geht weg von mir, ihr habt mir nicht besucht, ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ihr habt nichts zu trinken gegeben, ihr habt dieses, jenes nicht gemacht. Die fragen, was haben wir denn das nicht gemacht? Was ihr all meiner geringsten Brüder nicht getan habt, habt ihr mir getan. Das darf der Prophet auch wissen. Also das muss man vor diesem Hintergrund sehen, wenn man diese harten Worte sieht, dieses Unversöhnliche. Aber wir kennen auch diese Situationen, wenn wir geschmäht werden, wenn wir schlimmes Unrecht erleiden in dieser Welt, dass diese Gefühle auch in uns hochkommen. Die Bibel thematisiert das, auch bei den Propheten. Und er gibt es ab an den lebendigen Gott. Wir sollen kein Gerichtsurteil vollstrecken, wir sollen nicht fluchen, wir sollen alles Gott geben, wir sollen für Menschen beten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Bibel dokumentiert das eben, dass das eben auch mit zum Dienst dazugehört, eben dieses Leiden darunter, dass Menschen einem nachstellen. Die vierte Konfession behandelt dann schließlich die Klage im Dienst, da habe ich eben schon drüber gesprochen. Und die fünfte geht es um die Klage beim Ausbleiben des Gerichtes. Auch das ist eine Anfechtung, dass das Gericht, was angesagt wird, nicht kommt. Er sagt, dass es kommt dann schließlich und endlich und so furchtbar und so schlimm, wie es schlimmer nicht sein konnte für Israel damals, mit 1 Million getöteten Menschen damals, als die Babylonier die Jerusalem erobern. Unfassbares Elend und Leid, was dort passiert hat. Mit der Zerstörung, mit der Deportation, mit dem Aufhören für 2.500 Jahre der staatlichen Identität und Grenzen halt. Aber er erlebt es zuerst nicht. Es dauert sehr, 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 sehr lange, bis es kommt halt. Und auch das ist für ihn etwas, das die Verheißung des Wortes nicht kommt. Sie kommt, aber das Ausbleiben und das Warten darauf ist für ihn auch Anfechtung. Und so ist es ja für uns auch manchmal, wenn wir Menschen etwas sagen halt und beispielsweise so ganz vereinfacht sagen, Mensch, wenn du mit Jesus gehst, bist du gesegnet. Wenn du ohne Jesus bist, dann hast du keinen Segen. Und dann erlebt man genau das Gegenteil bei den Leuten, die so gottlos leben und so schändlich halt und denen geht es besser halt und die wachsen. Aber final kommt das. Und wenn wir da dann traurig sind und verzweifelt sind, dann dürfen wir auch, wie Jeremia, aushalten, darauf vertrauen, dass das Gericht Gottes kommt und das, was er sagt, dass das nicht fällt, sondern dass dieses Wort steht. Ja, und jetzt kommen wir zur Wortbetrachtung. Auch das ist ein Text, jetzt kein Text der Konfessionen, aber auch hier wieder, das zeigt, wie schwer das Amt des Propheten auch ist, welche Last er zu tragen hat. Ich lese Jeremia 16, die Verse 1 bis 13. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Also jetzt darf er sich nicht wenden an Judas, sondern jetzt kriegt er etwas gesagt als Verheißung für sein Leben. Du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort. Denn so spricht der Herr von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden und von ihren Müttern, dass sie gebären und von ihren Vätern, dass sie zeugen in diesem Lande. Sie sollen an bösen Krankheiten sterben und nicht beklagt noch begraben werden, sondern sollen Dung werden auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen und ihre Leichname sollen von den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß werden. So spricht der Herr, du sollst in kein Trauerhaus gehen, weder um zu klagen noch um zu trösten. Denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen, die Gnade und Barmherzigkeit, spricht der Herr. Große und Kleine sollen sterben in diesem Land und nicht begraben noch beklagt werden. Und niemand wird sich ihretwegen wundritzen oder kahl scheren. Auch wird man keinem das Trauerbrot brechen, um ihn zu trösten wegen eines Toten, und auch nicht den Trostbecher zu trinken geben wegen seines Vaters oder seiner Mutter. Du sollst auch in kein Hochzeitshaus gehen, um bei ihnen zu sitzen, zum Essen und zum Trinken. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will an diesem Ort vor euren Augen und zu euren Lebzeiten ein Ende machen, dem Jubel der Freude und Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut. Und wenn du alles diesem Volk gesagt hast und sie zu dir sprechen, warum kündet uns der Herr all dieses große Unheil an? Was ist die Missetat und Sünde, womit wir wieder den Herrn, unseren Gott, gesündigt haben? So sollst du ihnen sagen, weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und anderen Göttern nachgelaufen sind, ihnen gedient und sie angebetet, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht gehalten haben, ihr aber noch Ärger tut als eure Väter, denn siehe, ein jeder lebt nach seinem verstockten und bösen Herzen, sodass er mir nicht gehorcht. Darum will ich euch aus diesem Land verstoßen, in ein Land, von dem weder ihr noch eure Väter gewusst habt, dort sollt ihr anderen Göttern dienen, Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade mehr erweisen will. Ich habe diese Auslegung überschrieben, die Last der Botschaft und die Last des Botschafters. Um das nochmal deutlich zu machen, was Prophetenamt auch als Last bedeutet. Da ist erstes die belastende Botschaft. Er muss ein Wort ausrichten, wenn wir das sehen hier im Vers 4, das ist wieder etwas, was kein Beifall findet. Er sagt hier, sie sollen an bösen Krankheiten sterben, nicht beklagt noch begraben werden, sondern sollen Dung werden auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen und ihre Leichname sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß werden. Punkt. Wir wollen uns mal vorstellen, Sonntag würde hier von der Kanzel so gepredigt werden. Da würde sich nämlich jemand hinstellen und würde sagen, ihr seid alles verdammenswerte Sünder, ihr habt alle nur Fehler gemacht, ihr steht gegen Gott und deshalb soll Folgendes passieren, ihr werdet an bösen Krankheiten sterben. Und keiner von euch wird beklagt werden, ihr kommt nicht mehr auf den Friedhof, sondern ihr werdet Dung auf dem Acker. Das Schwert soll euch töten halt. Und eure Leichname, die werden von den Raben, von den Elstern gefressen halt. Und die Ratten, die hier rumlaufen, die werden eure Leichname fressen. Punkt. Das wäre in Martini dann nicht so. Also nicht nur, dass dann nächsten Sonntag nur noch die Hälfte der Leute da wären, zu sagen, sondern das merken wir so, das geht einen an. So, das ist schon knallhart, das, was hier gesagt ist. Er richtet eine Botschaft auf, die belastend ist. Und wenn du das dann als Hörer annimmst, also nicht nur, dass sie das nicht wollen, stell dir mal vor, du nimmst dir das zu Herzen. Das ist das, was du jetzt gehört hast. Der Herr spricht ein Fluchwort quasi über dich. Das ist jetzt nicht die Idee des Pastors, Pastor Latzl oder irgendein anderer hat einen schlechten Tag gehabt halt, sondern du weißt auf einmal, das ist wirklich das Wort Gottes. Das macht etwas in dir. Wenn du das annimmst, das kannst du kaum aushalten halt. Das ist ja dein Vernichtungsurteil halt. Ne? Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Das ist eine belastende Botschaft, die dort gesagt wird. Jetzt müssen wir sagen, die Bibel hat auch im Neuen Bund diese belastenden Botschaften. Also wir haben ja vor 2 Jahren hier die Offenbarung durchgenommen. Und wenn man dann sieht, was passieren wird, was kommen wird, mit den Gerichten, die kommen, die Posaunengerichten, die Schalengerichte, die da sein werden, die Siegelgerichte, was passieren wird, wenn unendliches Leid auf diese Welt kommt, dann sind das ähnliche Gerichte, in zahlenmäßig noch größer als das, was damals in Israel gewesen ist. Auch das müssen wir Leuten sagen. Wir gehen auf ein Gericht zu und wir müssen es auch deutlich sagen. Wir sind Sünder, eigentlich haben wir es verdient. Wir haben durch Jesus den Ausgang, Gott sei es gedankt halt. Aber die Botschaft ist eben auch belastend und es gibt Menschen, die sind komplett verloren. Und das wissen wir, wenn man das Menschen sagt, dann, das wollen sie nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir mal hier unten evangelisiert, das ist schon Jahre her. Und wir haben mir Kaffee ausgeschenkt und ich bin mit jemandem ins Gespräch gekommen halt. Und dann ging es so ja hin und her und Gott gibt es ja nicht und alles. Und dann habe ich dem gesagt, ja, wenn Sie in dieser Meinung verharren, dann steht der Fluch des lebendigen Gottes über Ihnen. Da hat er sich ziemlich aufgeregt, ist weggegangen und dann ist er nach 10 Minuten wiedergekommen und war richtig laut und hat gesagt, das nehmen Sie zurück. Er hat gesagt, das kann ich nicht. Der war richtig sauer, da merkte man so, es war richtig, was ich ihm gesagt habe, das war auch hart, aber was soll ich ihm anders sagen? Wenn du in der Ablehnung Jesu verharrst, bleibt der Fluch des lebendigen Gottes übrig. Das ist eine belastende Botschaft, da wollen wir uns nichts vormachen, halt, wenn man das zu Ende dekliniert. Das Evangelium, ja, das ist etwas anderes, halt. Aber das Gericht, was der Herr immer wieder ausspricht, das ist eben schon eine belastende Botschaft. Zweiter Punkt, der Herr begründet diese belastende Botschaft. Das ist ja nicht einfach so, dass Gott jetzt irgendwie eine Laune hätte, sondern das hat einen Grund, warum er diese schwere Botschaft dem Volk zumutet, diese Lastbotschaft zu sagen, ihr werdet Dung, ihr werdet auf dem Feld liegen, ihr werdet nicht mehr begraben werden halt. Er sagt ganz klar hier in den Versen 10 bis 13, warum er diese Botschaft des Gerichtes, diese Lastbotschaft bringt. Und wenn du all dieses, das im Volk gesagt hast, dann werden sie zu dir sprechen, warum kündigt uns der Herr all dieses große Unheil ein? Was ist die Missetat und Sünde, womit wir wieder den Herrn, unseren Gott, gesündigt haben? Und dann sollst du zu ihnen sagen, weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und anderen Göttern nachgelaufen sind, ihnen gedient und sie angebetet, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht gehalten, ihr aber noch Ärger tut als eure Väter, denn siehe, ein jeder lebt nach seinem verstockten und bösen Herz, sodass er mir nicht gehört. Darum will ich auch dieses Land verstoßen, in ein Land, von dem weder ihr noch eure Väter gewusst haben. Also es sind hier 5 Gründe, die in diesem kurzen Abschnitt gegeben werden, warum dieses Gericht kommt, warum diese Lastbotschaft da ist. Das erste ist, sie haben den Herrn verlassen. So geht es immer los. Wir verlassen den Herrn. Wir gehen nicht mehr in Gottesdienst, wir lesen nicht mehr in der Bibel, wir beten nicht mehr, wir können unseren Glauben auch alleine leben. Wir verlassen den lebendigen Gott. Du verlässt den Herrn. Und indem du den Herrn verlässt, er nicht mehr der Herr ist, bist entweder du der Herr oder du suchst dir andere Herren, mit denen du dich beschäftigst, die dein Leben tragen. Wenn nicht mehr der Herr dein Gott ist, sind andere Dinge die Götter. Und das sind die anderen Götter, von denen hier die Rede ist. Ihr seid anderen Götzen nachgelaufen, das ist die Anklage. Das sind natürlich fremde Götzen, das waren damals die Bale, die Astarte halt, das waren irgendwelche Götter aus Babylonien oder aus Ägypten, denen man nachgelaufen ist. Aber es gibt eben auch andere Götter, die wir haben. Es gibt das Geld als Mammon zu sagen, das ist ja heute das Geld zu sagen, dem laufen wir nach, nicht? Das ist unser Gott halt. Und wenn wir das machen, den lebendigen Gott ablehnen, anderen Göttern nachlaufen, Verstoß gegen das erste Gebot. Sie haben aber, das ist der dritte Vorwurf, das Gesetz missachtet. Sie haben einfach nicht auf das gehört, was im Gesetz steht. Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden und, was alles drinsteht. Und man hat ganz anders gelebt. Was interessiert mich das Gesetz Gottes? Das brauche ich doch nicht. Und wenn dann die Korrektur kam, das ist dann das vierte, dann ist es zur Verstockung. Jeder lebte nach seinem verstockten Herz. Ja, ich weiß doch, was in der Bibel steht. Und eigentlich weiß ich auch, dass das richtig ist. Aber ich doch nicht. Für mich gilt es doch nicht. Man ist verstockt. Und wenn einem dann noch einer was sagt, halt, na, dann wendet man sich noch gegen ihn. Und man ist eben, das ist das fünfte, nicht gehorsam. Das sind so die fünf Punkte, warum Gott hier sagt, warum er diese Last auf das Volk legt. Ihn verlassen, das erste. Zweitens, anderen Göttern nachläuft. Drittens, das Gesetz missachtet. Viertens, verstockt ist. Und fünftens, nicht gehorsam ist. Und wenn das passiert, dann legt Gott eine finale Last auf. Das heißt es hier im Vers 13, dann sollt ihr anderen Göttern dienen Tag und Nacht. Und ich will euch keine Gnade mehr erweisen. Anderen Göttern dienen. Wenn wir anfangen, anderen Göttern zu dienen, dann müssen wir auch die Früchte dessen essen, was wir gepflanzt haben. Dann müssen wir auch mit diesen Göttern fertig werden. Und egal, welche Götter das sind, ob das nun irgendwelche fremden Göttern anderer Religionen sind, ob das unser Geld ist, ob das irgendein anderer Mensch ist, eine politische Ideologie, dann werden wir keine Gnade mehr finden. Es gibt nur einen gnädigen Gott, das ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Alle anderen kennen keine Gnade. Die Götter aller anderen Religionen haben keine Gnade. Auch das Geld hat keine Gnade. Das sind gnadenlose Herrscher. Der verlorene Sohn, der da sagt, was brauche ich den Vater? Ich gehe in die Welt, nehme all das mit. Und als es ihm schlecht geht halt, da will er sich mit den Schoten füllen. Und dann heißt es halt, was die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Das ist die Gnadenlosigkeit. Niemand gab sie ihm. So sind die Götter dieser Welt. Wenn du mit den Göttern dieser Welt dealst, denn da ist letztlich immer der Teufel dahinter, dann wirst du erleben, es gibt keine Gnade, sondern da gibt es nur den Tod. Gnade gibt es nur bei Jesus Christus. Aber wenn wir auf Gott verzichten, wenn wir ihn ablehnen und anderen Göttern dienen, dann sind wir wirklich gnadenlos. Gestern war ein Konfirmandenunterricht, das war so klasse. Ich habe mit den Konfirmanden gesprochen über den Konfirmanden-Gottesdienst, der sein wird. Dann habe ich sie gefragt, was wollt ihr denn für ein Thema haben? Also nicht, dass ich irgendwas mitbringe, was mir wieder gut gefällt. Was wollt ihr haben? Dann haben die so fünf Themen benannt, haben sie dann abgestimmt, gegenüber Freude, was es bringt, mit Jesus zu leben. Und einer der Konfirmanden, der sonst nicht viel sagt, sagte, Gnade, Gnade wäre doch gut. Das hast du gesagt, Gnade ist wichtig. Haben sie dann zwar nicht gewählt, aber dann habe ich gesagt, pass mal auf. Wir werden jetzt den Konfirmationsgottesdienst zum Thema Freude machen. Ich habe gesagt, pass mal auf, in 50 Jahren, wenn ihr alle im Glauben gewesen bleibt, dann wisst ihr, wie wichtig Gnade ist. Und in 50 Jahren, zur goldenen Konfirmation hier in Martini, da sagt ihr dem Pastor dann, wenn dann Jesus nicht vorher wiedergekommen ist, predigen Sie mal über die Gnade, weil das was ganz Wichtiges ist. Merkt euch das. Mal gucken, ob die in 50 Jahren das noch machen werden halt. Aber die Gnade ist so wichtig, da kommt es drauf an, die Gnade halt. Und wenn man keine Gnade hat, das wissen wir, die beim Glauben stehen, da funktioniert nichts mehr halt. Ne? Aber das ist das, wenn wir eben Gott verlassen, ist das die Finallast, es gibt dann keine Gnade mehr. Und dann werden wir gnadenlos verdammt werden, wenn wir Jesus verlassen haben, wenn wir Gott verlassen haben, dann geht es in die Hölle und das ist der Ort ohne Gnade. Aber das ist auch unsere eigene Entscheidung. Da hat man nämlich anderen Göttern gedient, letztlich dem Teufel gedient und dann muss man auch die Ewigkeit mit dem verbringen, mit dem man dann gedient hat und das wird eben gnadenlos sein. Das vierte, die persönliche Last des Botschafters. Es ist nicht nur hart, was gesagt wird, was dort angekündigt wird, der Inhalt der Botschaft, es ist auch hart für ihn. Denn das, was dem Volk angetan wird, dass da so viele getötet werden, deshalb soll er keine Kinder haben, er soll auch nicht heiraten. Du sollst dir keine Frau nehmen, weder Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort. Der Botschafter des Wortes Gottes muss auch die Last der Botschaft tragen. Und das muss Jeremia tun, mit allen Konsequenzen. Er wird nicht nur verfolgt von anderen Leuten, ihm wird es auch selber verwehrt von Gott, dass er zumindest eine liebe Ehefrau hat und Kinder. Jetzt kann man sagen, das ist ihm auch zum Schutz, weil mit all dem, was passiert halt, können wir auch sagen, gut, Gott hätte ihn bewahren können, aber er kriegt es verboten. Es fordert den ganzen Mann. Es ist nicht so ein bisschen was, sondern es fordert den ganzen Mann. Und das muss man auch wissen halt, dass das von den Propheten verlangt wurde halt. Die Forderung des ganzen Mannes, Elia, der all diese Dinge tut, bis zum totalen Zusammenbruch dort in der Wüste. Forderung des ganzen Mannes, zu sagen, mit allem hineingeben halt. Der ungehorsame Prophet, in dem wir in der zweiten Stunde gesprochen haben, der dann ungehorsam ist, da wird nicht gesagt, er ist nicht so schlimm, sondern es kostet ihn das Leben. Gott bestraft ihn, lässt ihn da zerreißen von dem Löwen. Es kostet den ganzen Mann die persönliche Last des Botschafters halt. Das ist eben nicht, ich sag mal, Prophet sein, ein Job wie jeder andere, sondern es ist eine ganz andere, viel tiefere Forderung, wenn man dort im Dienst steht. Und das ist auch übertragen. Jetzt ist Pastorenamt kein Prophetenamt. Es hat vieles Ähnliches halt. Da werde ich in der letzten Stunde noch zu kommen. Aber auch da ist diese Forderung des Ganzen. Das geht eben nicht nur hinein, dass ich mache das so, wie ich sage, ich arbeite auch auf der Bank. Auch da muss ich meine 8 Stunden am Tag oder dann bringen, 40 Stunden die Woche halt. Aber dann kann ich das abschalten. Das geht tief hinein. Ich habe mal mit Hundemann ein langes Gespräch geführt, wo er genau davon gesprochen hat, dass das die Last seines Amtes war, was er bereute. Er hat ja sonst nie was bereut, er hat ja alles richtig gemacht. Aber das war ihm dann auch klar zu sagen, was er seiner Familie zugemutet hätte. Und ich weiß, dass als ich ihn beerdigt habe, haben die Töchter das erzählt, wie das bei denen zu Hause gewesen sind. Für Hundemann war natürlich die Verkündigung hier, Martini, extrem wichtig, die Vorbereitung, da musste alles brillant rhetorisch gesetzt sein, halt und sagen, und da durften die nicht spielen, da durfte kein Geräusch im Haus sein. Und natürlich Weihnachten und Ostern, wenn dann mehrere Gottesdienste waren, da waren die so, da mussten die zu den Schwiegereltern oder so hinfahren, da war nichts mehr zu machen, da war auch familiär nichts zu machen. Ich kann das auch ein Stück nachvollziehen. Hier ist ja nicht ganz so schlimm, das hat Hundemann ja eingeführt, hat gesagt, am ersten Weihnachtsfeiertag, am 1. gibt es keinen Gottesdienst hier. Ne? Das hat er aus diesen Gründen rausgemacht. Da hat er mir das erklärt gehabt. Und ich muss sagen, das ist eine gewisse Wohltat. Also nochmal, ich predige gerne, aber können Sie sich vorstellen, in meiner alten Gemeinde im Siegerland, da habe ich es mal gehabt, da hatte ich Heiligabend 3 Gottesdienste der Gemeinde und noch 2 Andachten zu machen. Erste waren 2 Gottesdienste, im zweiten war dann Gottesdienst. Wenn man Pech hatte, war 27. Sonntag. Da ist mit Familie nichts mehr. Das ist ganz klar. Und wenn man dann im Pfarrhaus wohnt und die ganze Gemeinde kommt auch noch vorbei, klingelt, was ja schön ist, bringt Geschenke vorbei, Familie findet da nicht statt. Ich sage, es fordert den ganzen Mann. Da kann der Pfarrer noch sagen, toll, ich bin da mittendrin, aber das müssen andere mittragen. Ich will jetzt nicht darüber weinen, aber das meint eben so die gesamte Forderung. Da stehst du mit hinter, mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Integrität. Da kannst du nicht sagen, ich kann mich davon losbringen. Und wenn du was ausrichtest an Botschaft halt, dann musst du auch mit deinem Leben, mit deiner Person, mit dafür einstehen, genauso wie das auch ein Paul Schneider gemacht hat, mit allem, was das einfach bedeutet hat für ihn, was ich eben schon mal andachte. Und es ist eben nicht nur die persönliche Last, familiär, ist auch das Soziale, was es mit dir macht halt, die soziale Last des Botschafters, die es zu tragen hat. Er kriegt klar gesagt, du sollst dich von diesem Volk separieren, du sollst in kein Trauerhaus mehr gehen und du sollst auch in kein Hochzeitshaus mehr gehen. Und was das natürlich auch bedeutet, sich rauszunehmen, gegen diese Leute zu stehen und indem man mit diesen Handlungen so ein Zeichen setzt für all das, was passieren wird, das führt natürlich zum Angang. Aber das ist eben bei der Ausrichtung des Wortes Gottes so, dass es soziale Konsequenzen hat. Wenn wir zum Wort Gottes stehen, da werden Menschen da sein, die es annehmen und andere Leute werden sagen, das ist der letzte Mist, den er erzählt, das ist so eine belastende Botschaft, das ist so eine Drohbotschaft, das ist so eine schwarze Pädagogik, so eine schwarze Theologie, was auch immer. Und mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Der gehört nicht dazu. Der gehört selbst zu unserer Kirche nicht dazu. Das sind alles so Dinge, die kommen. Wo du sagst, da wirst du ausgegrenzt. Und ihr kennt das auch aus eurem privaten Umfeld, wo man dann eben nicht mehr eingeladen wird, wo einem die Nachbarn erklären halt, pass mal auf, du kannst auf meinen Geburtstag kommen, aber von deinem Jesus hältst du die Klappe halt, will ich nichts mehr von hören halt. Und wenn du es nicht machst, dann bist du nicht mehr dabei. Also diese Dinge gehen weiter, die sind bei den Propheten aber abgestuft auch bei uns, wenn wir klar zum Wort Gottes stehen wollen. Und das ist dann eben auch nicht nur in dieser Welt, das dürfen wir wissen, nur vergnügungssteuerpflichtig, sondern das ist eben auch Belastung. Aber, das dürfen wir immer wieder wissen, auch bei allen Belastungen, die wir zu tragen haben, einer hat vor uns alle Lasten getragen, er ist vorangegangen und ist mit dieser Last sogar am Kreuz von Golgatha für uns gestorben. Und ich kann nur Mut machen, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen negativ rüberkam, so von der Grundstimmung, es lohnt sich, jede Last für Jesus zu tragen, jede Last für den Herrn zu tragen, fürs Wort einzustehen, denn wir werden final dafür belohnt werden. Punkt, ja, genau 8:30. Das war über die Last, über das Leiden im Dienst eben zu Jeremia. Ich möchte erst noch ankündigen, dass ich nächste Woche nicht da bin. Da haben wir hier keine Bibelstunde, die fällt aus. Wir machen also hier von dieser Stelle erst in 14 Tagen weiter. Ich bin von Sonntag bis Mittwoch in Chemnitz. Da haben wir Bibelabende, also die werden auch live gestreamt, kann man sich da dazu stellen. Über das Evangelisationsteam Sachsen, die richten das aus. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns den Jeremia heute Abend nochmal vor Augen gestellt hast und das einfach nochmal deutlich gemacht hat, was es heißt, Prophet zu sein und eben auch bereit zu sein, mit seinem ganzen Leben dafür einzustehen und auch die Lasten zu tragen, die damit einherzugehen und auch ein Stück weit leidensbereit zu sein. Herr, und das gilt nicht nur für den Propheten, Herr, das gilt auch für uns, die wir dir nachfolgen. Du hast uns auch dazu aufgerufen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, dir nachzufolgen, Herr. Und manchmal scheuen wir uns davor, Herr, dass wir bereit sind, da wirklich auch es konsequent zu leben, Herr. Wir sind dann manchmal auch so ein Stück weit überredet wie Jeremia und wir scheuen dann manchmal zurück. Und da möchte ich dich bitten, dass du uns immer wieder Bekennermut schenkst, Herr, Treue schenkst, dass wir treu zu dir stehen, so wie du treu zu uns gestanden hast. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der heute hier in deinem Gemeindesaal gewesen ist, für jeden Einzelnen, der uns zugeschaltet gewesen ist, um dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren. Danke, dass du das auch immer wieder Jeremia zugesagt hast, dass du uns das heute Abend auch zugesagt hast, bei all dem Schweren, wir mit einem zuverlässig rechnen dürfen. Du gehst mit uns, du bist bei uns, final wird alles gut werden. Und dafür loben und preisen wir dich, geben wir dir die Ehre. Und diese Gewissheit schenke auch gerade den Geschwistern tief ins Herz hinein, die momentan in einer nicht so einfachen Situation sind. Herr, und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.